was will Friedrich Merz erreichen beim Antrittsbesuch im Oval Office? Die Nachrichten beginnt damit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er schon mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Huck Verdi sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad, Iran, Haiti, Libyen, Somalia und Jemen. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo, Turkmenistan und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Zu Beginn der Sitzung wird der CDU-Politiker Otte als neuer Wehrbeauftragter des Bundestags vereidigt. Eine Mehrheit in Deutschland ist nach einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Die NATO berät ab heute wieder darüber, wie sie ihre militärischen Fähigkeiten verbessern kann. Mit Verweis auf eine Bedrohung durch Russland soll etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen aufgerüstet werden. Um das Vorhaben insgesamt sicher zu erreichen, sollen die NATO-Mitgliedstaaten nationale Planungsziele erfüllen. Wie die im Einzelnen aussehen, ist noch nicht bekannt. Für Deutschland gehen Militärs davon aus, dass eine hohe 5-stellige Zahl an neuen Soldatinnen und Soldaten rekrutiert werden und sehr viel mehr Geld in die Luftverteidigung gesteckt werden muss. Die Berliner CDU unterstützt Forderungen, die unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften zu erfassen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Botschan sagte in der RBB-Abendschau, eine Zeiterfassung müsse aber gut vorbereitet werden. Botschan reagierte damit auf Forderungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nach einer Studie der Universität Göttingen leisten Berliner Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Hoffnung auf schnelle Ergebnisse macht der Botschan nicht.
Ich glaube, jeder Arbeitgeber ist aufgeschlossen gegenüber einer Arbeitszeiterfassung. Das ist sehr hilfreich für alle. Also ich wäre auch dafür, dass wir das machen. Dafür brauchen wir Voraussetzungen, die müssen wir natürlich schaffen. Und darüber werden wir auch reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Jahr braucht, Vorbereitungszeit. Aber da würde ich nochmal Rücksprache mit der Senatsverwaltung halten. Aber ein Jahr würde ich dem schon noch geben.
Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Lars Botschan. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Gegner ist entweder Europameister Spanien oder Vizeweltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend 19:37 gegen Eisenach verloren. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen. Mit Friedrich Merz reist jetzt ja ein überzeugter Transatlantiker nach Washington. Ob auf der anderen Seite des großen Teichs aber noch wohlwollend auf Europa geschaut wird, das ist ja seit Beginn der Amtszeit der zweiten von Donald Trump eher fraglich. Unterstützt der US-Präsident Europa im Kampf gegen die russische Aggression? Und wird es einen Handelskrieg weiterhin geben, wenn Trump mit den Zöllen ernst macht? Torben Ostermann aus unserem Hauptstadtstudio schaut auf das, was vom Besuch des Kanzlers im Weißen Haus zu erwarten ist.
Friedrich Merz ist mit bestimmten Gewissheiten aufgewachsen. Eine Gewissheit: die USA, dieses mächtige Land auf der anderen Seite des Atlantiks, sind enge Partner, ja sogar Freunde. Umso überraschender war dann das, was der frischgebackene Wahlsieger Merz am 23. Februar nur wenige Minuten nach der ersten Prognose live im Fernsehen zum Besten gab.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss, aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Aber es nützt nichts. In der Politik zählt die Realität und die könnte kaum herausfordernder sein. Drei Themen dürften den Antrittsbesuch des Transatlantikers Friedrich Merz bestimmen. Der Streit um die angedrohten Zölle, der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Diskussion um die NATO-Ausgaben.
Wir sind auf dem Weg dorthin, uns zu verpflichten, 3,5% NATO-Quote für die militärische Beschaffung, aber zusätzlich 1,5 für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die militärische Relevanz hat.
3,5 plus 1,5 macht 5. Und das ist nicht zufällig genau die Zahl, die Donald Trump schon länger fordert. Hier könnte Merz im Oval Office also punkten und dem amerikanischen Präsidenten verklickern: Deutschland bewegt sich. Diese Bewegung ist vielleicht ein guter Moment, um über die Ukraine zu sprechen. Denn hier macht der US-Präsident den Europäern am meisten Sorgen. Immer wieder verändert Trump seine Position. Mal droht er der Ukraine, dann klingt er wieder so. Ich bin nicht zufrieden damit, was Putin macht. Er tötet jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Putin macht. In den europäischen Hauptstädten und auch beim deutschen Bundeskanzler macht sich angesichts solcher Sätze Hoffnung breit. Hoffnung, dass Trump auf ihrer Seite steht und Putin stärker unter Druck setzt. Und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, ist da auch noch das Thema Zölle. Nach eigenen Angaben ja Trumps Lieblingswort. Immer wieder droht er Europa mit saftigen Aufschlägen. Ein Albtraum für die Exportnation Deutschland.
Wir müssen halt schauen, ob wir da die Dinge übereinandergelegt bekommen. Und wenn nicht, müssen wir darauf vorbereitet sein. Es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Dann wird die deutsche Wirtschaft Entscheidungen treffen müssen, wie weit sie in Amerika investieren. Und wir müssen politische Entscheidungen darüber treffen, wie wettbewerbsfähig wir sein wollen, notfalls auch ohne Amerika.
Notfalls ohne Amerika. Noch so ein Satz, den zu sagen, sich Merz früher wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Torben Ostermann war das mit Blick auf die Reise von Friedrich Merz zu Donald Trump nach Washington. In diesen Minuten soll die Maschine eigentlich dort in Washington landen. Und sehr interessiert wird heute auch Henning Otte in die USA schauen, auf diesen Besuch, der neue Wehrbeauftragte des Bundestags. Denn es geht ja eben auch um die Bundeswehr, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Und da sind Themen wie Wehrpflicht, Ausrüstung der Bundeswehr und auch die Moral der Truppe ebenfalls im Fokus. Genau das, worum sich Otte kümmern wird. Der bisherige Verteidigungsexperte der CDU wird heute eben als neuer Wehrbeauftragter verteidigt und ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Otte.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Bleiben wir doch kurz erst nochmal in Washington, gedanklich zumindest. Was erwarten Sie vom Treffen des Kanzlers mit Donald Trump?
Unser Bundeskanzler Friedrich Merz wird Donald Trump aufzeigen wollen, dass es gut wäre, wieder anzuknüpfen an die Freundschaft und an die Partnerschaft, transatlantisch zu denken, auch zum Vorteil der Vereinigten Staaten, um klarzumachen, es ist eine entscheidende Zeit, in der wir leben, Und da gilt es, sich ja durchaus für die richtige Seite zu entscheiden. Und das wird der Donald Trump sagen wollen.
Und was hat da quasi im Köcher der Friedrich Merz, auch eben diese Bereitschaft für die Bundeswehr deutlich mehr auszugeben?
Ja, zu sagen, wir sind bereit zu investieren in die Sicherheit, in die Verteidigung Europas. Wir sind auch bereit, aber sehr deutlich unseren geregelten Markt auch in der Europäischen Union zu behaupten. Und darum wird es gehen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Gespräch heute und ich sehe dem positiv entgegen.
Sie haben ja heute auch einen wichtigen Termin. Sie werden vereidigt als Wehrbeauftragter des Bundestages. Und wenn ich Ihnen jetzt mal gedanklich einen Zauberstab in die Hand drücke und Sie haben drei Wünsche frei, wie lauten die?
Dass es der Truppe gut geht, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann und dass sie die Rückendeckung in der Gesellschaft hat.
Und damit es der Truppe gut geht, muss sie ja auch ausrüstungsmäßig gut dastehen. Es müssen genug Soldaten da sein. Da haben Sie angedeutet, dass die Wehrpflicht wiederkommen könnte, zumindest perspektivisch, also über die Freiwilligkeit, die wir jetzt haben, hinaus. Warum ist das wichtig?
Das Bundesverteidigungsministerium muss die Rahmenbedingungen gestalten. Dazu müssen Fähigkeiten entwickelt werden, die Infrastruktur modernisiert werden. Aber vor allem geht es darum, den Personalkörper zu erweitern, nicht immer mehr auf die Schultern der Soldaten zu packen, sondern die Schultern quasi breiter zu machen, für mehr Personal zu werben. Und das muss gelingen. Die Koalition hat sich darauf festgelegt, dies auf freiwilliger Basis zu tun. Sollte dies nicht reichen, müssen die verpflichtenden Elemente erhöht werden. Und deswegen lege ich mir sozusagen diesen Beschluss auch auf Wiedervorlage.
Und was heißt das konkret, die verpflichtenden Elemente erhöhen?
Der Generalinspekteur der Bundeswehr stellt fest, dass der Ist-Zustand von 182.000 Soldaten auf 250.000 Soldaten steigen müsste. Und das muss jetzt gelingen, so viel neue Soldatinnen, Soldaten, auch junge Menschen zu gewinnen, einen Dienst für unser Land zu tun.
Aber Entschuldigung, nochmal einzuhaken, wie wollen Sie das hinkriegen? Dann doch wieder sagen, es muss eine Wehrpflicht geben, so wie wir sie früher hatten?
Ja, das System wie früher, dass alle jungen Männer sozusagen antreten müssen, das wird nicht der Fall sein, sondern es muss ein aufwachsendes Kontingent sein. Ich selbst habe mir das System in Schweden angeguckt. Dort müssen alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. Hier in Deutschland ist es so, dass jetzt alle jungen Männer verpflichtet sind zu antworten, ob sie Interesse haben oder nicht. Aber die Vorbereitungen im Ministerium sind so, dass man auch weitere verpflichtende Elemente wie zum Beispiel zu einer Musterung schalten könnte. Ich würde sagen, wir warten jetzt erst einmal ab, ob es gelingt, freiwillig genügend Menschen zu gewinnen. Und dann, wie gesagt, einmal wieder Vorlage, aber nicht erst am Ende der Legislaturperiode, sondern ich würde sagen Ende des Jahres.
Gibt es überhaupt die Strukturen dazu, wirklich wieder so viele Leute in die Bundeswehr zu holen, Ausbilder, Kasernen und? Ließe sich das denn schnell wieder aufbauen, wenn Sie von Ende des Jahres zur Wiedervorlage sprechen?
Genau, darauf muss sich das Verteidigungsministerium vorbereiten. Es gilt, ein aufwachsendes Kontingent aufzunehmen in die Bundeswehr. Aber die Anforderungen der NATO an Deutschland werden noch einmal erhöht. Und es geht ja darum, dass die Bundeswehr in der Lage ist, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Zu meiner Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, hatten wir eine starke Präsenzarmee. Und niemand hat gewagt, uns anzugreifen. Und somit ist der Friede erhalten worden, ohne einen einzigen Schuss. Und darum muss es ja gehen, dass wir sehr deutlich machen, die Abschreckung muss wirken. Niemand sollte es wagen, die NATO oder Deutschland anzugreifen.
Das ist die große Hoffnung. Henning Otte sagt das. Er wird heute als neuer Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages vereidigt, gleich zum Auftakt der Sitzung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Otte.
Danke Ihnen, Frau Ulrich.
14 Minuten nach 7 wird es damit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, und das war ein ganz schöner Loser-Abend gestern Abend, nicht nur im Tennis. Zverev ist da rausgeflogen bei den French Open. Auch die deutsche Fußballnationalmannschaft musste sich geschlagen geben im Halbfinale der Nations League in München gestern, also zu Hause quasi auch noch, gegen Portugal mit 1:2. André Siems war der Reporter der Partie, ist heute Morgen schon wieder für uns wach. Guten Morgen, Herr Siems.
Hallo, guten Morgen, Frau Ulrich.
Ja, was hat den großen Unterschied gemacht gestern zwischen Deutschland und Portugal?
Ich glaube, es ist die Qualität gewesen tatsächlich. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, die Portugiesen auch noch nicht so richtig im Marsch gewesen. Also die haben sich da auch eher zurückgehalten. Da konnten die Deutschen noch mithalten. Das war 3 Chancen gab es da für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. Auf der anderen Seite auch 3 Gelegenheiten für die Portugiesen. Und dann nach dem 1:0 in der 48. Minute kam für mich so der Bruch rein. Es gab nämlich diesen Dreierwechsel, sowohl bei Portugal als auch bei den Deutschen. Auf der einen Seite kam sehr viel Qualität rein. Die anderen dagegen haben nicht die Leistung abgerufen, die sie hätten abrufen müssen. Und somit ist das Spiel gekippt. Die Portugiesen haben das Spiel auf ihre Seite gezogen und die Deutschen haben eigentlich danach nichts mehr gemacht.
Und ausgerechnet der 40-jährige Cristiano Ronaldo war dann für das Siegtor zuständig. Wie sehr drückt der so einem Spiel noch seinen Stempel auf?
Ja, ist schon unglaublich eigentlich. Er ist ja Weltrekordhalter, was Länderspieleinsätze angeht. Gestern sein 220. gewesen, unfassbar. Sein 137. Länderspieltor. Und er hat zum ersten Mal gegen die Deutschen gewonnen. Er hat 2 Tore bislang in seiner Karriere ja nur gegen Deutschland geschossen. Gestern war es tatsächlich das Entscheidende, was man ihm halt anrechnen muss. Das ist das, er gibt halt niemals auf. Er ist oftmals sehr egoistisch, er schießt aus Positionen, wo man sich fragt, warum machst du das dann eigentlich? Der geht doch in den dritten Oberrang oder sogar über die Arena raus, aber es ist ihm egal. Und dann kommt dieser eine Moment, diese Flanke, die schön reinkommt und mit seiner ganzen Erfahrung, mit mehr als 40 Jahren, weiß halt dann auch ganz genau, wo er stehen muss. Und wenn du dann eine Abwehr hast, wie gestern bei Deutschland, die halt einfach nicht eingespielt ist, wo keiner weiß, wie der andere läuft und die halt da ziemlich gut filetiert wird, dann kann halt auch ein Ronaldo mit über 40 so ein Tor machen.
Und welche Lehren muss der Bundestrainer jetzt ziehen? Wie geht's überhaupt weiter für die DFB-Auswahl?
Ja, es geht jetzt weiter im Spiel um Platz 3 dann am kommenden Sonntag. Das ist dann schon am Nachmittag in Stuttgart, entweder gegen Frankreich oder gegen Spanien. Die beiden Mannschaften spielen ja heute noch gegeneinander dann am Abend. Also es wird auch ein sehr spannendes Spiel werden. Und die Lehre wird sein, zum einen die Mannschaft wieder schnell aufzurichten, ihr einzuimpfen, dass tatsächlich jeder ans Leistungsmaximum gehen muss und ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln noch bis Sonntag. Man hat schon gemerkt, jeder war nur auf sich selbst fokussiert, hat das große Ganze allerdings aus den Augen verloren gehabt. Und wenn jeder dann nur auf sich guckt, dass er keinen Fehler macht, naja, dann ist man halt auch keine echte Mannschaft. Und ein Team wie die Portugiesen, die können das halt dann nutzen.
Das sagt André Siems. Herzlichen Dank live aus München, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft das Nations League Halbfinale gestern gegen Portugal mit 1:2 verloren hat. Die Frage, gegen wen spielt die Mannschaft nachher um Platz 3? Spanien und Frankreich messen sich da heute Abend im anderen Halbfinale.
Werbung.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg. Die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder vor der Ausfahrt Ferch. Ein defektes Fahrzeug auf der Verzögerungsspur. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand blockiert ein defekter LKW die rechte Spur. B246 Richtung Wiesenburg zwischen Telz und Abzweig Schöneiche Behinderungen nach einem Unfall, Stadtverkehr Berlin. A113 Stadteinwärts Höhe Stubenrauchstraße nach einem Unfall, nur die linke Spur frei. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr und bis Dienstagmorgen zu umfangreichen Sperrungen, betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Wilmersdorf, die Spichernstraße, ist bis Mitte Juli zwischen Scharperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dallas-Allee, ist zwischen Jezak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Autos und Lkw gesperrt. Gartow, die Gartower Straße, Höhe Jürgen-Schramm-Straße, regelt eine Baustellenampel den Verkehr, und A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Thiendorf und Radeburg nach einem Unfall die rechte Spur blockiert.
7.20 Uhr, Angela Ulrich bin ich. Grüß Sie.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
So, nun ist er also gelandet. Friedrich Merz ist in Washington eingetroffen. Jetzt erstmal ein bisschen ausschlafen und dann 17:30 unserer Zeit trifft der Kanzler den Präsidenten, US-Präsidenten Trump. Lange bleibt Merz nicht vor Ort. 17 Stunden insgesamt, das könnte aber entscheidend sein. Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Das erste Gespräch ist für den späten Nachmittag unserer Zeit geplant. Ziel ist aus deutscher Sicht, die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu verbessern. Zentrale Themen bei dem Besuch sind der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hack Verdi, rechnet mit einem guten Auftaktbesuch. Trump und Merz werden wahrscheinlich einen guten Draht zueinander finden, sagt er im RBB 24 Inforadio.
Das Zweite ist, dass unser Kanzler natürlich mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hackverdi, SPD. US-Präsident Trump hat angeordnet, Menschen aus 12 Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten künftig zu verwehren. Zu den betroffenen Ländern gehören unter anderem Afghanistan, Myanmar, Kongo, Haiti, der Iran, Libyen, der Sudan und der Jemen. Das Verbot soll am Montag in Kraft treten. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Turkmenistan. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Man könne Menschen aus den betroffenen Ländern vor der Einreise nicht ausreichend überprüfen. Trump hatte schon zu Beginn seiner ersten Amtszeit Einreiseverbote für einige Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt. Die USA haben erneut mit ihrem Veto im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe in Gaza verhindert. Die übrigen 14 Mitgliedstaaten des Gremiums stimmten dafür. Aus New York, Martin Ganzelmeier.
Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution als unseriös und beschämend. Sie untergrabe die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe und ermutige die Hamas. Es fehle eine klare Verurteilung der Terrororganisation. Dagegen übten die beiden europäischen Vetomächte Großbritannien und Frankreich scharfe Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza. Die Diskussion im Weltsicherheitsrat machte deutlich, wie isoliert die israelische Regierung mittlerweile in der Weltöffentlichkeit ist. Auch die europäischen Staaten distanzieren sich zunehmend. Nur die US-Regierung steht weiterhin fest an der Seite Israels.
Einer großen Mehrheit der Deutschen geht das Vorgehen Israels im Gazastreifen zu weit. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 63% der Befragten angegeben, dass sie den militärischen Einsatz in der jetzigen Form ablehnen. 43% sprechen sich dafür aus, deutsche Waffenexporte nach Israel zu begrenzen. Weitere 30% wollen, dass sie komplett gestoppt werden. Verantwortlich für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza machen inzwischen genauso viele Befragte Israel wie die islamistische Hamas. An den Brandenburger Schulen werden immer mehr Seiteneinsteiger eingesetzt, um den Mangel an Lehrkräften abzufedern. Im laufenden Schuljahr haben nach Angaben des Bildungsministeriums 4.500 Lehrerinnen und Lehrer keine anerkannte Lehramtsprüfung. Im vergangenen Schuljahr waren es demnach etwa 3.200. Ihr Anteil liegt damit bei über 20% und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Auch in den Berliner Schulen haben Quereinsteiger einen erheblichen Anteil. Im laufenden Schuljahr kamen laut Bildungsverwaltung etwa 18% der Lehrkräfte aus anderen Berufen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Endspiel der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag wird in Stuttgart um Platz 3 gespielt. Gegner der Deutschen ist entweder Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich, die heute Abend gegeneinander spielen. Die Handballer vom 1. VfL Potsdam haben am Abend 19:37 gegen Eisenach verloren. Potsdam steht bereits seit Ende Mai als Absteiger aus der Handball-Bundesliga fest. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Ein normaler Staatsbesuch ist das wohl kaum. Eher eine Hochrisikoreise, dieser Antrittsbesuch von Friedrich Merz heute in Washington bei Donald Trump. Den Gastgeber beeindrucken, mit ihm einen guten Draht aufbauen, aber auch bloß nichts falsch machen. Trump nicht düpieren, darum geht es für den Kanzler bei diesem Treffen. Ein Gespräch mit Trump, ein gemeinsames Mittagessen, danach eine Pressebegegnung im Oval Office, das sehr spät am Nachmittag, früher Abend unserer Zeit, so ist das geplant. Darüber habe ich heute früh mit Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen und erstmal gefragt, wie sich Merz auf diesen völlig unberechenbaren Gesprächspartner Trump wohl vorbereitet hat, ob er da Videos von Trumps Treffen mit anderen Staatsleuten geguckt hat.
Ja, so ähnlich wird es gelaufen sein. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich diese ganzen Vorbereitungen anguckt und wenn man sich vorstellt, wie das früher war. Da ist man zu den Amerikanern gefahren, man war der kleine Freund aus Europa, alles war prima. Jetzt ist es ein bisschen so, als ob irgendwie der Kanzler auf einen fernen Planeten mit einem unberechenbaren und grausamen Herrscher fährt, wo man sich extremst vorbereiten muss, damit man nicht gefressen wird. So ist es auch gelaufen. Also er bekam Tipps von allen Seiten, die gesagt haben, er soll ihm erstmal schmeicheln. Ein amerikanischer Senator war jetzt hier, der hat ihm den Tipp gegeben, er soll ihm zuerst mal danken und Recht geben. Also es klingt schon ein bisschen merkwürdig, damit er nicht in Ungnade fällt. Aber Friedrich Merz hat sich tatsächlich auch mit Leuten unterhalten, die schon da waren, mit Regierungskollegen, mit Giorgia Meloni. Die hat ja einen Stein im Brett bei Donald Trump. Also da hat er sich die gute Seite erzählen lassen, aber hat auch mit Cyril Ramaphosa, dem Südafrikaner, gesprochen. Der saß ja da im Boxring im Oval Office und musste sich rechtfertigen, wurde angegriffen. Also da hat er sich wohl auch Tipps geholt, was ist, wenn es schief läuft. Und Friedrich Merz selbst hat auch schon so ein bisschen erzählt, wie er das Ganze angehen will. Er hat nämlich erzählt, wichtig ist immer, dass man nicht zu lange redet, sondern dass man kurz redet und Trump auch reden lässt. Also wenn man sich das anhört, dann ist es schon ein sehr besonderer Besuch.
Ganz sicher. Und die haben sich ja noch nicht persönlich getroffen, die beiden, aber schon miteinander telefoniert. Da hatte Merz auch schon mal blicken lassen, dass sie über den Papst, über Chicago miteinander gescherzt hätten. Wie ist Merz' Verhältnis zu Trump bisher?
Naja, tatsächlich nur auf Telefonbasis. Und natürlich, sie haben sich auch schon von Weitem gesehen. Aber sie haben viermal miteinander telefoniert und beim letzten Mal, in Deutschland würde man sagen, haben sie sich das Du angeboten. Das ist bei dem You in Amerika natürlich oder im Englischen ein bisschen schwieriger, aber sie reden sich jetzt mit Vornamen an, mit Friedrich und Donald. Und bei Friedrich hat Friedrich Merz vielleicht den Vorteil, dass der Opa von Trump auch Friedrich hieß, er war ja auch deutsch. Das kann sein, dass da jetzt auch der amerikanische Präsident ein bisschen deutschfreundlicher wird. Was Merz vielleicht nutzen könnte, ist sein Verhältnis zu Angela Merkel. Denn die konnte Trump überhaupt nicht leiden. Und Trump weiß auch, dass das Verhältnis zwischen Merz und Merkel nicht so besonders ist. Also vielleicht sagen sich da die beiden Männer, wir können beide Angela Merkel nicht leiden. Vielleicht hilft uns das, ein neues deutsch-amerikanisches Verhältnis aufzubauen. Solche Sachen spielen ja eine Rolle, weil man weiß, Trump reagiert nicht auf logische Dinge oft, sondern impulsiv, wie er gerade heute gelaunt ist. Das ist eine wirklich schwierige Sache, da ein stabiles Verhältnis aufzubauen.
Schon krass, auf was man also achten kann, soll, muss, wie auch immer. Gucken wir mal auf die Themen, da mangelt es ja nicht an Konflikten, die NATO und Europas Sicherheit, weitere Hilfe für die Ukraine, die Zollpolitik. Was hat sich der Kanzler vorgenommen? Worüber vor allem will er mit Donald Trump reden?
Ja, genau, diese Themen sind es. Das Wichtigste ist tatsächlich die NATO. Das ist auch die Vorbereitung des Gipfels, der ja ansteht. Und Donald Trump hat ja immer mal wieder gedroht, dass er gar keinen Sinn darin sieht, dass die Amerikaner weiter in der NATO bleiben. Da würden nur die anderen davon profitieren, dass die Amerikaner Geld und Militär investieren. Da muss Merz tatsächlich eben punkten, indem er sagt, okay, und das hat ihm eben der amerikanische Senator auch gesagt, da muss er sagen, Sie haben recht gehabt oder du hast recht gehabt, lieber Donald, wir machen das jetzt mit dieser NATO-Quote auf 5%, wir investieren 3,5% unseres Bruttoinlandsprodukts ins Militär und nochmal 1,5 in Infrastruktur fürs Militär wie Brücken oder Flughäfen. Also da wird er sicherlich versuchen zu sagen, wir schwenken ein. Und genauso wichtig die Unterstützung für die Ukraine. Ohne die amerikanische Hilfe können die Europäer das gar nicht so leisten. Die müssen an Bord bleiben, auch eben um wichtige Satellitendaten eben so an die Ukrainer zu geben. Bei der Zollpolitik ebenfalls wichtig, aber das ist eigentlich Europasache. Das muss Ursula von der Leyen wuppen.
Evi Seibert sagt das aus unserem Hauptstadtstudio über die Chancen, aber auch die Fallstricke des Besuchs von Friedrich Merz heute bei Donald Trump. Inzwischen ist der Kanzler gelandet in Washington. Und Trump, der setzt ja weiter auf Ausgrenzung. Menschen aus 12 Ländern sollen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Für 7 weitere Staaten soll es Beschränkungen geben. Man müsse das Land, so sagt Trump, vor ausländischen Terroristen schützen. Ein weiterer Erlass betrifft Studierende der renommierten Harvard-Universität erneut. US-Korrespondent Ralf Borchert.
Es ist eine neue Verschärfung von Trumps Einwanderungspolitik, die von Zeitpunkt und Form her überraschend kommt. Das Einreiseverbot soll ab kommenden Montag für Menschen aus zunächst 12 Ländern gelten, darunter Afghanistan, Haiti, Iran, Libyen, Somalia und Jemen. Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump ohne Vorwarnung ein Einreiseverbot für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern erlassen. Nach heftigen Protesten gegen den sogenannten Muslim Ban und zahlreichen Gerichtsverfahren mussten die Regeln damals mehrfach überarbeitet werden. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
US-Präsident Trump verhängt Einreiseverbote gegen 12 Länder. Ralf Borchert war das aus Washington.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
So, jetzt aber mal weg aus den USA. Wir gucken nach Berlin, denn am Wochenende findet wieder, wie traditionell zu Pfingsten, der Karneval der Kulturen statt. Neu in diesem Jahr die Umzugsstrecke, weil auf der Gneisenaustraße in Kreuzberg gebaut wird, verläuft der Straßenzug am Sonntag erstmals auf der Karl-Marx-Allee in Mitte. Wie das die Anwohner finden, RBB 24 Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister hat sich umgehört.
Noch dominiert der Autolärm auf der Karl-Marx-Allee. Nur die Parkverbotsschilder lassen ahnen, dass hier am Wochenende etwas anders ist. 650.000 Menschen werden zum Straßenumzug erwartet. Achim Bahr graust es vor dem Dreck, den sie hinterlassen werden.
Sie können sich das nicht vorstellen. Es wird in die Hauseingänge rein gepisst, gekotzt und geschissen. Ja, am helllichten Tag. Und es gibt noch mehr Schäden zu erwarten. Es kostet uns ziemlich viel Geld als Eigentümer, das ständig wieder zu reparieren. Und die Senats- oder Bezirksverwaltung wird das nicht machen.
Bahr ist nicht nur Eigentümer und Anwohner, sondern auch Vorsitzender vom Verein Stalinbauten, der sich für den Schutz und die Pflege der Allee einsetzt. Er findet, der Karneval hat auf der historischen Allee nichts verloren.
Das ist ein denkmalgeschütztes Gebiet hier. Die Laternen, die Fassaden, die Grünflächen sind für Millionen Euro instand gesetzt worden, auch diese Informationstafel hier. Und das alles wird jetzt für einen einzigen Festivalnachmittag quasi freigegeben zum Sturm.
Damit das Straßenfest nicht zum Sturm wird, gibt es besondere Sicherheitskonzepte, auch fürs Denkmal. Laternen sollen abgedeckt und Grünflächen abgesperrt werden, sagt die Co-Leiterin des Festivals Anna-Maria Seifert. Sie sieht die Chance, neue Bilder in die imposante Straße zu bringen.
Wenn man sich die Bauwerke anguckt, die ja eine ganz, ganz große Unterschiedlichkeit darstellen, ne? Also man kann das auch Diversität nennen. Und dafür steht ja ein Karneval der Kulturen auch.
1996, als Antwort auf rassistische Übergriffe gegründet, soll der Karneval für Vielfalt und friedliches Miteinander stehen. Erstmals im Osten der Stadt erreicht er auch ein neues Publikum.
Ich war noch nie dabei, weil es war eben zu weit.
Sagt eine Anwohnerin von ihrem Balkon einer Seitenstraße. Und jetzt am Sonntag?
Wir sind dabei, da freuen wir uns schon. Und da laufen wir ein bisschen mit und tanzen mit und na, schauen wir mal, Essen gibt's ja da auch und alles, ne?
Macht ja auch Spaß. Ist mal was anderes, was buntet, verschiedene Musikrichtungen, ist bestimmt schön.
Haben Sie noch einen schönen Tag.
Franz Geist will wissen, wie sich der Karneval auf den Kiez auswirkt. Befragt für seine Bachelorarbeit Anwohner.
Als offene Frage stellen wir, was sie denn hier auch für Chancen sehen. Und da ist oft dieser Punkt des Belebens, kulturelle Bereicherung, Stärkung auch der Nachbarschaften und sowas.
Ob die Vorteile für die Anwohner überwiegen, wird sich erst nach dem Zug zeigen. Noch gehen die Meinungen dazu offenbar weit auseinander.
Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende diesmal, aber auf der Karl-Marx-Allee in Kreuzberg bleibt aber das Straßenfest wie gewohnt am Blücherplatz. Johanna Sagmeister war da unterwegs für uns.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
7:55. Wie geht's weiter mit den Zinsen? Heute ist ja Zinssitzung bei der Europäischen Zentralbank EZB und da wird erwartet, dass die Zentralbank erneut an der Zinsschraube drehen könnte, wie es so schön heißt, und zwar nach unten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Johannes, worauf achtet die EZB-Spitze bei der Entscheidung?
Naja, seit Juli 22 war der Leitzins zunächst von 0 auf 4,5% gestiegen, also deutlich höher. Damals im Herbst 23, da hatten wir monatlich Inflationsraten verteilt mehr als 10%. Die EZB hat dann mit höheren Zinsen gegengesteuert. Das war erfolgreich, muss man sagen. Die Inflationsrate im Euroraum, die betrug im Mai 1,9, in Deutschland 2,1%. Und damit liegt sie genau wieder im angestrebten Korridor, naja, so von um die 2%.
Aber wenn das angeblich so erfolgreich war, die Zinspolitik, warum dann wieder ein Nachsteuern heute?
Ja, das fragt man sich wirklich. Und die Antwort ist, was da zur Zinssenkung treibt, ist die stagnierende Wirtschaft, vor allem hier bei uns in Deutschland. Deshalb ist der Leitzins in Trippelschritten von 4,5 bereits auf 2,25% gesunken. Und trotzdem, wir sehen es ja, kommt die Konjunktur nicht so richtig vom Fleck. Deshalb erwarten Analysten, die EZB könnte den Leitzins heute nochmal um einen Viertelprozentpunkt nach unten setzen, auf dann 2%.
Aber sinkende Zinsen, das könnte doch genau das sein, was zum Beispiel den Wohnungsbau wieder aus der Krise holen, zumindest ein bisschen ankurbeln könnte?
Naja, im Prinzip schon. Aber der Zinssatz für Immobilienkredite, der hängt eben nicht an der EZB, sondern am Anleihemarkt. Und der spiegelt, wie groß die Nachfrage nach langfristigen Krediten ist, etwa von Ländern, die eben ihre Ausgaben mit neuen Schulden finanzieren. Im Dezember, da lagen die 10- bis 15-jährigen Baukreditzinsen so bei 3,2 bis 3,3%. Dann kam aber die neue Bundesregierung mit ihren schuldenfinanzierten Milliardenprogrammen und das kurbelte natürlich die Kreditnachfrage entscheidend an. Inzwischen, da liegen die Hypothekenzinsen bei den üblichen 10- bis 15-jährigen Zinsbindung so bei 3,6%. Also Geld fürs Bauen ist fast doppelt so teuer wie der EZB-Leitzins. Und für jemanden, der bauen will, ist das wirklich schwierig.
Das sagt Johannes Frevel. Heute ist EZB-Sitzung. Die Zentralbank könnte die Leitzinsen senken.
Werbung.
Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Matthias Wetzel.
A13 Berlin Richtung Dresden blockiert ein defekter LKW zwischen Ruhland und Ortrand die rechte Spur. B246 Richtung Wiesenburg zwischen Telz und dem Abzweig Schöneiche Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr und bis Dienstagmorgen umfangreiche Sperrungen betroffen unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Wilmersdorf, die Spichernstraße ist bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten, die John-Foster-Dulles-Allee ist zwischen Jitzak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. In Gatow auf der Gatower Straße regelt Höhe Jürgen-Schramm-Straße eine Baustellenampel den Verkehr und Vorsicht auf der B96 Berlin Richtung Gransee. Zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord ein defekter Lkw auf der Fahrbahn.
7.40 Uhr. Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie nennen sich beim Vornamen, sind etwa gleich groß. Aber wie wird die Chemie sein zwischen dem neuen Kanzler und dem US-Präsidenten? Friedrich Merz trifft Donald Trump im Oval Office. Da sind schon manche ganz schön aufgelaufen. Das will Merz unbedingt vermeiden. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz wird heute zu seinem Antrittsbesuch in Washington erwartet. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke.
Seit seinem Amtsantritt haben Merz und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben Textnachrichten ausgetauscht, nennen sich Friedrich und Donald. Dass Merz eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet hat und allein auch wegen seiner Größe auf Augenhöhe mit Trump sprechen kann, das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Im Gepäck hat Friedrich Merz nicht nur ein persönliches Gastgeschenk, sondern auch die Ankündigung, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts steigern will. Das wird Trump gerne hören. Kritischer dürfte es bei seinem Lieblingsthema Zölle werden und auch bei der Frage, wie lange die USA noch die Ukraine unterstützen.
Für Menschen aus 12 Ländern gilt ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad, Iran, Haiti. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Turkmenistan. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Auflagen der Regierung zu erfüllen. Der neue Wehrbeauftragte des Bundes, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob die Bundeswehr genug Freiwillige gewinnen kann. Der CDU-Politiker hat im RBB 24 Inforadio gesagt, falls das nicht gelingt, brauche man weitere verpflichtende Elemente. Die frühere Wehrpflicht werde es aber nicht wieder geben.
Das System wie früher, dass alle jungen Männer sozusagen antreten müssen, das wird nicht der Fall sein, sondern es muss ein aufwachsendes Kontingent sein. Ich selbst habe mir das System in Schweden angeguckt. Dort müssen alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. Hier in Deutschland ist es so, dass jetzt alle jungen Männer verpflichtet sind zu antworten, ob sie Interesse haben oder nicht. Aber die Vorbereitungen im Ministerium sind so, dass man auch weitere verpflichtende Elemente, wie zum Beispiel zu einer Musterung, schalten könnte.
Der CDU-Politiker Henning Otte, er wird heute im Parlament als Wehrbeauftragter des Bundestages vereidigt. Die USA haben erneut im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe in Gaza verhindert. Die amerikanische UNO-Botschafterin Shea legte ihr Veto gegen eine entsprechende Vorlage ein. Die übrigen 14 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates stimmten dafür. Die Initiative forderte völkerrechtlich verbindlich eine sofortige Waffenruhe. Außerdem sollten alle israelischen Geiseln freigelassen und die humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung nicht länger blockiert werden. Shea sprach von einer unseriösen und beschämenden Resolution, die nur die Terrororganisation Hamas gestärkt hätte. Die Berliner CDU unterstützt Forderungen, die unbezahlte Mehrarbeit von Lehrkräften zu erfassen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Botschan bremste zugleich Hoffnungen auf schnelle Ergebnisse. In der rbb24-Abendschau sagte der CDU-Politiker: Es werde bis zu ein Jahr dauern, um die Voraussetzungen zu schaffen. Klar sei aber, dass es an den Schulen einen Mangel an Personal gebe. Das gelte neben Lehrkräften auch für Sozialpädagogen und Psychologen. Die Senatsbildungsverwaltung erklärte, man sei bereits mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Gespräch. Nach einer Studie der Universität Göttingen leisten Berliner Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 16 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen. Frankfurt Oder hat Glück, ist als Standort für eine Chipfabrik im Rennen. Neben zwei anderen Standorten allerdings in Ostdeutschland. Aber Frankfurt Oder war in DDR-Zeiten schon einer der Halbleiterstandorte der DDR. Viele waren dort beschäftigt. Dann nach der Wende hat dieser Industriezweig in der Stadt keine Rolle mehr gespielt. Und auch andere Großansiedlungen wie die Solarindustrie sind gescheitert nach einem Boom zu Beginn der 2000er Jahre. Was also ist von diesen aktuellen Plänen zur Chip-Produktion zu halten und wie realistisch ist da eine Umsetzung? Dem ist rbb24-Reporter Stefan Kunze nachgegangen.
Sollte Frankfurt Oder wieder eine Chipfabrik erhalten? Frankfurts Bürgermeister Klaus Junghans sagt dazu heute knapp:
Bitte um Verständnis, aber zu laufenden Investitionsentscheidungen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
Schon seit ein paar Monaten gibt es Planungen und Gespräche hinter den Kulissen.
Das hat uns erstmal nicht überrascht, weil wir mit den Handelnden schon im Gespräch waren, weil wir natürlich hier am Standort Frankfurt-Oder einer der zentralen Player im Bereich der Halbleiter sind.
Sagt Gerhard Kamen, der Leiter des IAP in Frankfurt, dem Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik. Denn eine Ansiedlung dieser Größe muss vorbereitet sein, um als Standort überhaupt ernst genommen zu werden. Die Ferroelectric Memory Company, kurz FMC, hat Medienberichte bestätigt, dass Frankfurt als Standort in Frage kommt. Das Dresdner Startup will nach RBB-Informationen über 4 Milliarden Euro in den Bau eines Halbleiterwerks investieren. Doch für eine Ansiedlung in dieser Größe braucht es A. die Fläche, B. Infrastruktur wie Strom und Wasser und C. ausreichend Arbeitskräfte und eine Anbindung an Straße und Schiene. Die Fläche wäre da. Das Industrieareal an der Autobahn 12 hat rund 46 Hektar und wird derzeit von der Stadt Frankfurt erschlossen. Nach RBB-Informationen wurde auch ein Schwingungsgutachten erstellt, da eine Chipproduktion einen erschütterungsfreien Untergrund benötigt.
Wir kennen jetzt noch keine genauen Zahlen dazu. Wir gehen aber davon aus, dass wir die Wasserversorgung hier in unserem Versorgungsgebiet jederzeit sichern können. Auch für einen Großkunden, ja.
Sagt Anne Silchmüller, die Sprecherin der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft FWA. Das Land Brandenburg fördert die Erschließung des Geländes mit einer 13 Millionen Euro Förderung. Auch Energie wäre ausreichend da, sichern Netzbetreiber in der Region zu. Ein Plus sind auch die vielen Wind- und Solarparks in der Umgebung. Für Frankfurt und den Standort in Brandenburg sprechen auch die mit Tesla gemachten Erfahrungen bei der Umsetzung von Großprojekten sowie die Nähe zu Polen als Absatz und vor allem Arbeitsmarkt. Und natürlich auch die vorhandene Kompetenz bei Halbleitern. Mit dem IHP hat Frankfurt einen Forschungsstandort der Spitzenklasse. Kein Wunder also, dass Gerhard Kamen, der Leiter des IAP, eine Ansiedlung begrüßen würde.
Es zeigt letztendlich auch, dass doch der Halbleiterstandort Frankfurt, der ja eine hohe Tradition hat, nach wie vor interessant ist. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, weil ein Ökosystem dadurch entsteht. Mit einem großen Hersteller, mit einem Institut wie uns, aber auch sicherlich dann mit Zulieferern, die dann letztendlich hier auch den Standort stärken würden.
FMC hat nach eigenen Angaben äußerst energieeffiziente Speicherchips entwickelt und will nun in die Serienproduktion einsteigen. Die Chips sollen dem Unternehmen zufolge 1000 Mal weniger Strom verbrauchen, 1000 Mal schneller sein und zudem noch deutlich günstiger als derzeitige Anwendungen. Bisher ist Europa abhängig von Herstellern aus dem Ausland. Damit FMC in Deutschland eine Fabrik baut, fordert das Dresdner Unternehmen allerdings eine staatliche Förderung vom Bund in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Und dann muss Frankfurt noch den Zuschlag erhalten. Im Rennen als Standort sind auch Magdeburg und Leipzig.
Also richtig entschieden ist es noch nicht, aber die Chance, die gibt es, dass Frankfurt-Oder wieder eine Chipfabrik bekommt. Stefan Kunze hat uns dahin mitgenommen. 8:11 ist es jetzt und wir gucken wieder in die USA, diesmal aber nicht nach Washington, wo Friedrich Merz eingetroffen ist zu seinem Antrittsbesuch bei Donald Trump, sondern wir gucken nach New York. Da hat der UN-Sicherheitsrat getagt, aber die USA haben erneut eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen blockiert. Die europäischen Staaten hingegen gehen zunehmend auf Distanz zur israelischen Regierung, berichtet unser Korrespondent bei den Vereinten Nationen, Martin Ganselmeier.
Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward kritisierte das militärische Vorgehen Israels als nicht mehr zu rechtfertigen, unverhältnismäßig und kontraproduktiv.
Unjustifiable, disproportionate and counterproductive.
Ebenso scharf verurteilte die britische UN-Botschafterin Israels Einschränkungen bei der humanitären Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung. Israel muss die Einschränkungen für Hilfen sofort beenden, forderte Barbara Woodward.
Israel needs to end its restrictions on aid now.
Angesichts der immer katastrophaleren Lage in Gaza hatten diesmal die 10 nichtständigen Mitgliedstaaten im Weltsicherheitsrat die Initiative ergriffen, darunter die europäischen Länder Dänemark, Griechenland und Slowenien. Die Resolution beschränkte sich auf wenige Kernpunkte: eine sofortige Waffenruhe, die Freilassung aller israelischen Geiseln und ein Ende der Beschränkungen humanitärer Hilfen für die hungernde Bevölkerung in Gaza. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution als unseriös und beschämend. Ihre Regierung habe immer wieder klargemacht, Amerika werde keine Maßnahme unterstützen, in der Hamas nicht verurteilt und aufgefordert wird, ihre Waffen niederzulegen und Gaza zu verlassen. Die US-Diplomatin forderte die UN auf, die umstrittene Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation zu unterstützen, damit die Hilfslieferungen bei der Bevölkerung ankommen. Als Gäste im Weltsicherheitsrat bekamen auch die Vertreter Israels und der Palästinenser Rederecht. Eine Verurteilung der Terrororganisation Hamas kam weder dem Vertreter der Palästinenser über die Lippen noch dem UN-Botschafter Algeriens, der sich im Weltsicherheitsrat besonders für die Anliegen der Palästinenser stark macht. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon bedankte sich bei der US-Regierung. Sie habe eine israelfeindliche Resolution durch ihr Veto verhindert. Den anderen UN-Mitgliedstaaten empfahl Danny Danon, nicht noch mehr Zeit mit Resolutionen zu verschwenden.
Martin Ganselmeier war das vom Standort der Vereinten Nationen New York. 8:08 jetzt. Und Sie hören ja hier bei uns im RBB 24 Inforadio alle 20 Minuten Nachrichten. Unser Anspruch ist es, dass in jeder Sendung komprimiert ein Überblick gegeben wird über die wichtigsten aktuellen Themen. Aber wie genau entstehen eigentlich Nachrichtensendungen? Das will die gesamte ARD am heutigen Tag ihren Hörerinnen, Zuschauern, Usern näher bringen am Nachrichtentag. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das ARD-Hauptstadtstudio. Dort sitzen Redakteurinnen, Redakteure, die sich ausschließlich mit bundespolitischen Themen beschäftigen. Jan Zimmermann ist einer von ihnen und der erläutert, aus welchen Quellen das Studio seine Informationen bekommt.
Wir haben eine ganze Reihe von Informationsquellen. Zum einen sind wir mit vielen Politikerinnen und Politikern sowie Ministerien und anderen Bundesbehörden direkt immer wieder im Gespräch. Dabei geht es um Termine und Pressekonferenzen, bei denen wir mit dabei sind. Aber in den Gesprächen erfahren wir auch viel darüber, welche Partei, welche Fraktion, welches Ministerium was heute oder in den nächsten Tagen plant, um was es gerade geht an Themen, was auf der Agenda steht, was entschieden wird. Dann stellen wir auch Anfragen bei Ministerien und Behörden zu tagesaktuellen Ereignissen aus dem In- und Ausland oder werden zu Hintergrundgesprächen eingeladen. Außerdem sind wir mit vielen Gruppierungen und Verbänden in Kontakt, über die wir auch viel erfahren. Wir haben für alle Themenfelder ein sehr breites Netzwerk an Informanten. Darunter sind auch viele Experten, Wissenschaftler, die zum Beispiel die Bundesregierung und die Opposition beraten. Und wir bekommen viele Informationen über Nachrichtenagenturen. Das heißt, Korrespondenten dieser Agenturen recherchieren und fassen Informationen für uns zusammen.
Und Sie haben gehört, was Jan Zimmermann gesagt hat. Bei der Aufzählung ist das Wort Hintergrundgespräch gefallen. Was genau ist das eigentlich?
Das sind Gespräche, zu denen Journalistinnen und Journalisten verschiedener Medienhäuser eingeladen werden. Die Einladungen kommen zum Beispiel von Parteichefs, Fraktionschefs, von Ministerinnen und Ministern. Auch Lobbygruppen und Verbände laden zu Hintergrundgesprächen ein. In der Regel sind die Informationen, die dort ausgetauscht werden, U3. Das heißt, sie bleiben unter 3, dürfen also nicht für die Berichterstattung genutzt werden. Politiker versuchen in diesen Gesprächen, ihre Sicht der Dinge bei Journalisten zu platzieren, ihren Spin, ihre Einschätzung. Das ist bei Konflikten, zum Beispiel innerhalb einer Koalition, immer ganz interessant, was dann der eine über den anderen sagt. Bei der Bewertung solcher Informationen muss man sich immer wieder vor Augen führen, das ist hier nur eine Seite, die ihre Position darstellt. Trotzdem helfen diese Gespräche, um Entscheidungen, Reaktionen, Verfahrenswege zu verstehen und einzuordnen.
Jan Zimmermann sagt das aus unserem Hauptstadtstudio. Am Tag, an dem wir Ihnen noch mehr erklären wollen, hinter die Kulissen zu gucken, wie wir Nachrichten machen zum Beispiel. Unser Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender hat das auch ausführlich getan. Können Sie hier kurz nach 11 im Programm hören oder schon jetzt in unserer Inforadio-App. Wie werden Nachrichten auch gerade im Inforadio gemacht?
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 5:05. Die kanadische Sängerin Tate McRae ist erst Anfang 20, hat aber schon 3 international sehr erfolgreiche Alben veröffentlicht. Und professionell tanzen kann sie auch noch. Ihre Live-Shows sind ein Feuerwerk an Bewegung und Entertainment. Das sagt unser Konzertreporter Hendrik Schröder. Der hat Tate McRae gestern in Berlin in der Uber Arena gesehen.
Es dauert derart lange, bis Tate McRae endlich auf die Bühne kommt, dass die Leute irgendwann anfangen, aus Langeweile Laolas zu machen. Was etwas cheesy klingt, aber ein sehr schönes Gefühl gibt, wenn Tausende in der knackvollgepackten Uber-Arena gemeinsam über sich selbst jubeln und sich freuen, ohne dass vorne überhaupt etwas passiert. Dann aber wird es endlich dunkel und mit einem Paukenschlag steht Tate McRae auf der Bühne, aus dem Nichts wie gesandt. Das Publikum kreischt auf wie bei einem Verkehrsunfall, es gibt kein Halten mehr. Die Zuschauerinnen bestehen zum absoluten Großteil aus jungen Frauen und Mädchen in hohen Stiefeln und kurzen Röcken und ansonsten irgendwas mit Leo an und riechen zumindest am Anfang sehr frisch geduscht. Tate turnt extrem lasziv über das Tennisplatz-große Podest, quasi den zweiten Stock der Bühne, im glitzernden Body, schwarze Stiefel, wehende blonde Haare, halbnackte stählerne Tänzer neben ihr, über ihr, unter ihr. Es kann einem schwindlig werden, so perfekt performen McRae und ihre bis zu 8-köpfige Dance-Crew. Klar, bevor Tate McRae Sängerin wurde, war sie Tänzerin, unter anderem bei Justin Bieber. Seit ihrem 6. Lebensjahr hatte sie Ballettunterricht, gewann zahlreiche Nachwuchspreise und Castingshows. Was sie tänzerisch auf die Bretter bringt, ist absolute Weltklasse. Wie leicht das aussieht, wie viel Körperbeherrschung man dafür braucht. Dazu diese Bühne, eingefasst von 2 Traversen im gelben Baukran-Look inklusive Führerhäuschen. Und diese Kräne können alles. Die spucken Nebel, die schicken Stroboblitze durch die Halle oder tausende Kreise. Spots. Die Halle bebt. Schon nach ein paar Songs geben die ersten Fans erschöpft auf und wanken nach Luft ringend ins Foyer. Die Musik wird bei all dem Geklingel fast zur Nebensache. Schade, aber zu Recht. McRae's Dance-Pop klingt derart zusammenkomprimiert, dass er in einen Schuhkarton passen würde. Ein einziger wummernder Klumpen. Musik, die schon bald von einer pfiffigen KI am Fließband produziert werden könnte. Dabei müsste das gar nicht sein. Nach einer Stunde wechselt sie auf eine ganz kleine Bühne hinter dem Mischpult, mitten im Raum. Sie spricht zum Publikum, wirkt plötzlich total nett und normal, nicht mehr wie der laszive Vamp, den sie sonst meistens gibt, und spielt unter anderem ein paar frühe Songs am Keyboard. Ganz pur, ganz schön. Aber das macht natürlich optisch viel weniger her als die Bombast-Show. Sei es drum, ihre Fans lieben sie eh für alles, was sie macht, und das derart laut, dass die Ohren der Anwesenden nach diesem Abend noch sehr lange klingeln werden.
Kanadische Sängerin Tate McRae gestern in der Uber-Arena. Hendrik Schröder war da. Und der Blick aufs Wetter. Es wird wärmer, 17 Grad Adlershof, genauso wie in Steglitz zum Beispiel. 18 schon in Cottbus, 23 sollen es maximal werden. Wir starten eher sonnig mit vielen Wolken, aber auch mit Sonne in den Tag. Und es kann doch wieder gewitterig, schaurig werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
A13 Berlin Richtung Dresden. Dort blockiert ein defekter LKW zwischen Ruhland und Ortrand die rechte Spur. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr heute umfangreiche Sperrungen bis Dienstagmorgen, betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Tiergarten John-Foster-Dallas-Allee, die ist zwischen Jitzer-Grabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Tresco-Allee, Rummelsburger und Edison-Straße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt.
8 Uhr wird es. Grüß Sie. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Angela Ulrich bin ich. Selbst nicht zu viel reden, den anderen ausreichend zu Wort kommen lassen. Das hilft ja meist bei Gesprächen, auch wenn der Kanzler heute auf Donald Trump trifft. Das habe ich mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hackverdi von der SPD, besprochen. Gleich nochmal zu hören nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Hackverdi sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Hackverdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechend Kritik aus der USA entgegentreten. Die USA verbieten Menschen aus 12 Ländern künftig die Einreise. Die Anordnung von US-Präsident Trump gilt ab kommenden Montag. Sie betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan, Myanmar, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia und dem Jemen. Aus Washington Ralf Borchert.
Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages Otte will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im RBB 24 Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte betonte, die Bundeswehr brauche mehr Personal, auch weil die Anforderungen der NATO in Deutschland steigen. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt.